Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Hallo, hier ist wieder Radioaktiv mit dem Seniorenmagazin Spätlese. Durch die kommende Stunde begleiten Sie diesmal
Angela Kugel
und Jens-Peter Groth. Schön, dass Sie dabei sind.
Am heutigen Tulpensonntag starten wir karnevalistisch mit der passenden Lyrik in die Sendung. In Worte gefasst wurde sie von Wilhelm Busch. Am 13. Februar war der Weltradiotag. Gewürdigt wird dieses Datum von unserem Redakteur Stefan Rickener. Auch die Geschichte der Hamener Autorin Ulla Klein widmet sich der sogenannten fünften Jahreszeit. Am Aschermittwoch ist alles wieder vorbei und für viele beginnt das Fasten. Unser Thema in der heutigen Sendung. Vom Fischen und von Fischern. Erzählt diesmal unser gebürtiger Ostpreuße Manfred Arendt. Außerdem haben wir eine professionelle Märchenerzählerin zu Gast, die die Kunst des Märchenerzählens auch lehrt. Wir wünschen gute Unterhaltung. Wollen Sie schon mal auf den morgigen Rosenmontag einstimmen mit einem Gedicht des humoristischen Dichters und Zeichners Wilhelm Busch. Klaus Lindner liest Karneval.
Auch uns, in Ehren sei's gesagt, hat einst der Karneval behagt, besonders und zu allermeist in einer Stadt, die München heißt. Wie reizend fand man da zumal ein menschenwarmes Festlokal, wie fleißig wurde über Nacht das Glas gefüllt und leer gemacht. Und gingen wir im Schnee nach Haus, war grad die frühe Messe aus, dann können gleich die frömmsten Frauen sich negativ an uns erbauen. Die Zeit verging, das Alter kam, wir wurden sittsam, wurden zahm. Nun sehen wir zwar noch ziemlich gern die Sache uns an, doch nur von fern.
Begeisterung klatscht jeder die Hände sich hakt, weil wenn Rosita tanzt an jeder sofort, weil er weiß, Haar und an der Hüfte Bananen. Rekosita hat heute zu einem Kokosnusskleid. Ja, sicher noch dieses Jahr, das kann man heute schon ahnen. Fragt die modische Welt, das was Rosita gefällt. Und alle Leute in der Stadt sagen, oh la la la, so eine Mode wie Lavanda, die war noch nie da. Aus Kokosnüssen werden überall Kleider, das Spiel, es geht weiter, Lavanda ist da. La 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 la. Zwei Apfelsinen im Haar und an der Hüfte Bananen.
Am 13. Februar war der Welttag des Radios. Die Generalkonferenz der UNESCO hat den Weltradiotag 2012 in Erinnerung an die Gründung des United Nations Radio am 13. Februar 1946 ins Leben gerufen. Zum Tag des Radios hören Sie nun einen Beitrag von Stefan Rickener.
Jedes Jahr am 13. Februar ist der Welttag des Radios. Das Radio, eine der ältesten Formen der Massenkommunikation, hat sich kontinuierlich weiterentwickelt, um den sich wandelnden Bedürfnissen seines Publikums gerecht zu werden. Von den Anfängen der AM- und FM-Übertragung bis zum Aufkommen von Internetradio und Podcasts hat das Radio eine beeindruckende Fähigkeit zur Anpassung und Weiterentwicklung bewiesen, und mit Blick auf die Zukunft ist klar, dass sich das Radio weiterhin auf spannende und unerwartete Weise weiterentwickeln wird. Die digitale Transformation, der Podcast-Boom, die Integration intelligenter Technologien, interaktive und personalisierte Inhalte, globale Reichweite, Vielfalt und Nachhaltigkeit prägen die Entwicklung des Radios. Da die Branche weiterhin so innovativ ist, müssen wir uns keine Gedanken machen. Meint zumindest Dr. Müller, der ehemalige Leiter des Museums für Energiegeschichte in Hannover.
Das Radio hat schon immer eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. In den 20er Jahren, als die Technik aufkam, war sie vor allem bei der Jugend sehr populär. Ja, das Radio im Nationalsozialismus war ein wichtiges Propagandamedium. Man kann das schon allein ablesen am Namen des Volksempfängers VE 301. VE steht für Volksempfänger und 301 für den 30.01., das heißt für den 30. April 1933, für den Tag der Machtübernahme durch den Nationalsozialismus. Und das Radio wurde eben im Dritten Reich missbraucht, um eben die Volksgemeinschaft mit Propaganda zu beschallen. Und ein wichtiges Medium für diese Möglichkeit, eben die Massen mitzunehmen in die NS-Ideologie, war der Preis.
Nach dem Krieg wandelte sich das Radio immer mehr zum Theater der Gedanken. Gute Moderatoren schafften es zum Beispiel, während der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 den Hörern das Gefühl zu geben, das Ereignis und die Atmosphäre selbst mitzuerleben. Den Hunger nach Unterhaltung, den Radio und Fernsehen in späteren Jahren zunehmend auf Kosten der reinen Information bedienten, hat der bekannte Radio- und Fernsehmoderator Carlo von Tiedemann einmal ziemlich ironisch beschrieben.
In den Massenmedien Fernsehen und Rundfunk ist im Sinne der Mehrzahl des Publikums all das Unterhaltung, was nicht langweilig ist. Und langweilig ist all das, was nicht mühelos zu begreifen ist, wo man denken muss. Daraus könnte man den Schluss ziehen, soll Unterhaltung von vornherein anspruchslos sein. Ein Programmangebot für Doofe, im übertriebenen Sinne natürlich. Oder anders gefragt, ist Unterhaltung eine Sache, über die sich die Öffentlichkeit, also Sie, meine Damen und Herren, Gedanken macht, ernsthafte Gedanken.
Zwar haben die Mittelwelle und die Lange Welle längst den Betrieb eingestellt, aber das klassische Radio über UKW kann immer noch viele Hörer binden. Die sind allerdings meistens über 40.
Viele Jugendliche hören sozusagen heute über Podcasts und über digitale Formate. Das Radio an sich ist nicht weg, es hat sich dann eben stark verändert, ne? Ist eben auch digital geworden. Also es ist halt dann hochgradig individualisiert auch.
Die Möglichkeit, Internetradio immer und überall gezielt hören zu können, wird sicher auch irgendwann das Ende der Ultrakurzwelle bedeuten, aber sicher nicht des Radios allgemein. Und da Sie diesen Beitrag offensichtlich im Radio lauschen, stimmen Sie dem sicher zu.
Wo man geht, wo man sitzt und steht, ist von Radio heute nur die Rede. Vom Kellerloch bis hoch zur Mansard ist alles rein vernarrt. Manche Maid, wenn schon Schlafenszeit, steigt ins Bettchen empfangsbereit und sie genießt mit dem Ohr ihren Lieblingstenor horizontal ideal. Die schöne Adrienne
Chintatatatatatatadio
hat eine hohe Antenne
Chintatatatatatadio
aus aller Herren Länder
Chintatatatatatadio
empfängt sie von den Sendern
Tara, Tara, Tara.
Momentan sucht ein junger Mann schnell ein Zimmer, schwer kommt's ihm an. Bad, Telefon und wie es heute braucht, Radio an, Schluss auf. Ganz verzagt trifft er und befragt einen Freund, dem seine Leid erklagt. Der hat voll fröhlicher Hass ihn beim Arm gleich gefasst. Komm nur, ich weiß, was dir passt.
Die schöne Adrienne
Chintatatatatatatadio
hat eine Hochantenne
Chintatatatatatatadio
aus aller Herren Länder
Chintatatatatatadio
empfängt sie von den Sender
Trara, trara, traradio. Sie drehen zusammen am Radiophon, Paris berauscht sie schon. Plötzlich sind da zum Greifen nah Wellen aus Zentralafrika. Und ganz entsetzt kommt sie knapp und verhofft bis zum Kap der guten Hoffnung hinab. Die schöne Adrienne Hochantenne aus aller Herren Länder empfängt sie von den Sendern Tara, Tara, Radio.
Heute am Karnevalssonntag wollen wir doch zumindest rudimentär für die entsprechende Stimmung sorgen. Den Geist des Karnevals näher bringt uns nun die Hamelner Autorin Ulla Klein.
Ich weiß nicht, ob es euch bekannt ist. Einmal im Jahr im Monat Februar ist Karneval. Das ist für meine Familie traditionell die närrischste Zeit. Da sind wir alle ganz jeck. Wir haben den Familiennamen Prost und halten besonders in der Karnevalszeit die Familienehre hoch. Meine Mama ist am Rosenmontag geboren und seit 30 Jahren im Karnevalsverein Drink Manoche Dröpke, das Funke Mariechen. Aber seit ihr Tanzpartner, meine Mama, mit ihren 85 Kilo nicht mehr hochstemmen kann, tanzt sie nur noch in der zweiten Reihe. Mein Papa ist der erste Vorsitzende im Elverrat vom Karnevalsverein Drink Manoche Dröpke. und hat den schönen Namen Hoppeditz. Das wurde aber nur genehmigt, weil der Standesbeamte und der Pfarrer im selben Karnevalsverein sind. Ich wurde auf den Namen Helau und mein Bruder Alaf getauft. Das ging aber nur, weil der Standesbeamte und der Pfarrer, naja, ihr könnt es euch denken, im Karnevalsverein trinkt man noch drübke sind. In der Karnevalszeit ist es für uns Ehrensache, alle Festivitäten mitzumachen. Und wenn kein Geld da ist, dann wird auch mal was versetzt. So hat mein Papa in jüngeren Jahren, als er vollkommen blank war, das Oberbett ins Pfandhaus gebracht und ist von dem Geld zum Faschingsball gegangen. Die Mama wollte auch zum Faschingsball und hat das Unterbett versetzt. Wie es sich so ergab, tanzte sie mit meinem Papa, der sie aber mit ihrer Verkleidung nicht erkannte. »Wer bist du, schöne Maske?« fragte er sie. Die Mama sagte, »He tanzt das Oberbett mit dem Unterbett.« Diese Anekdote wird in unserer Familie oft und gern erzählt. Nur einmal hatten meine Eltern am Karnevalssonntag einen Ehestreit. Meine Mama plante mit ihren Freundinnen die Erstürmung des Rathauses. Die Frauen wollten den Rathausschlüssel vom Stadtdirektor. Mein Papa betrachtete mit Missbilligung die Verkleidung meiner Mama. »In diesem Kostüm gehst du nicht ins Rathaus. Was sollen meine Kollegen denken?« Sie wollte trotzig das Haus verlassen. Er warf sich ihr in den Weg. »Nur über meine Leiche gehst du als lustige Witwe.« Das hat die Mama ja auch voll angesehen, hatte aber trotzdem mit ihren Freundinnen als lustige Witwe das Rathaus gestürmt. Den Rathausschlüssel haben wir heute noch. Man weiß ja nie, wofür man den noch gebrauchen kann. Ich hoffe, ich habe euch den Karneval ein bisschen näher gebracht. Es grüßen der Hoppeditz, sein Funke Mariechen, mit Helau und Alaf vom Karnevalsverein trinkt man noch ein Dröpke. Prost!
Ulla Klein, selbst aus der Karnevalshochburg Düsseldorf stammend, gab einen Einblick ins Karnevalsgebaren. Und nun besingt das Kölner Original Willy Milowitsch jemanden, der gerne mal ein Dröpke über den Durst trank. Schnaps, das war sein letztes Wort.
Schnaps, das war sein letztes Wort. Dann trugen ihn die Englein fort. Schnaps, das war sein letztes Wort. Dann trugen ihn die Englein fort. Und so kam er in den Himmel und man hat ihm Milch serviert. Gegen diese Art Behandlung hat der Lümmel protestiert. Schnaps, das war sein letztes Wort, da trugen ihn die Englein fort. Schnaps, das war sein letztes Wort, da trugen ihn die Englein fort. Und so kam er in die Hölle und sein Durst, der ward zur Qual. Aber außer heißem Schwefel gab es nix in dem Lokal. Schnaps, das war sein letztes Wort, da trugen ihn die Englein fort. Schnaps, das war sein letztes Wort, da trugen ihn die Englein fort. Und so irrt er durch das Weltall, voller Tränen im Gesicht. Denn da wimmelt's von Raketen, aber Kneipen gibt es nicht. Schnaps, das war sein letztes Wort, da trugen ihn die Englein fort. Schnaps, das war sein letztes Wort, da trugen ihn die Englein fort. Das war sein letztes Wort, da trugen ihn die Englein fort.
Ob es die christliche Fastenzeit ist oder der muslimische Ramadan, in zahlreichen Religionen spielt das Fasten eine Rolle. In der Natur hat der Verzicht auf Nahrung von jeher einen Platz, nämlich dann, wenn Tiere und Pflanzen im Winter auf Sparflamme herunterschalten. In der Neuzeit wird häufig aus gesundheitlichen Gründen gefastet, sagt die Erzener Ernährungs- und Gesundheitsberaterin Cordula Alsdorf.
Die meisten von uns sind ja nicht topfit. Oft kommt man zum Fasten ja auch erst bei einem bestimmten Lebensalter, dass man sagt, ach naja, jetzt wird's mal Zeit. Da sind doch so einige Sachen, die ich jetzt lange konsumiert habe, wo ich eigentlich selber weiß, das ist jetzt nicht so toll. Da möchte ich mich mal entgiften und das ist es auch. Es ist ein Entgiften und da möchte ich aber auf Nummer sicher gehen, dass ich mich da nicht irgendwie schädige, dadurch, dass ich ja Medikamente nehme, dass ich bestimmte Erkrankungen habe. Da rede ich einfach mal mit meinem Arzt drüber. Also ein einfaches Beispiel sind zum Beispiel Herz-Kreislauf-Medikamente. Die können oft während einer Fastenkur reduziert werden, weil der Blutdruck von sich aus sinkt, dadurch, dass die gesamte Belastung im Körper weniger wird.
Fasten, das heißt der freiwillige Verzicht auf feste Nahrung für einen begrenzten Zeitraum. Oft rückt man damit im Frühjahr dem Winterspeck zu Leibe. Was beim Fasten auf jeden Fall wegfällt, ist der Kaffeegenuss.
Den Kaffeeentzug sollte man möglichst 3 Wochen vorher beginnen, damit man sich langsam ausschleicht. Immer mehr den Kaffee weglassen, verdünnen, wenn man ihn denn zu sich nimmt, aber so auf eine Minimaldosis kommt, bevor man ihn dann ganz absetzt. Weil wenn ich das von jetzt auf gleich weglasse, kann es zu heftigster Migräne kommen. Und das möchte man eigentlich vermeiden. Man möchte sich ja gut fühlen. Das ist ja auch nochmal wieder ein anschauliches Beispiel dafür, wie sehr diese Genussmittel uns doch im Griff haben. Menschen, die regelmäßig Kaffee trinken und auch starken Kaffee trinken, können ganz schnell in diesen Entzug kommen. Und der äußert sich dann eben durch Migräneanfälle.
Wichtig ist eine gute Vorbereitung auf das Fasten.
Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, 3 Tage vorher schon mal die Kost auf sehr gesund umzustellen, schon mal den Zucker wegzulassen, dann ganz viel Rohkost zu essen, damit sich das ganze Verdauungssystem schon mal so ein bisschen erleichtert, weil Rohkost ist wesentlich schneller verdaulich, wird besser ausgeschieden, hat mehr Ballaststoffe, also Faserstoffe, die die Darmperistaltik anregen, ne? Dann hat man es nachher nicht mehr so schwer. Und wichtig ist eben auch wirklich, wenn man fastet, dass man eine Darmentleerung vorher macht. Die kann auf unterschiedlichste Weise erfolgen. Viele bevorzugen da das Glaubersalz. Das führt dann zu einer heftigen Darmentleerung. Man kann es auch ein bisschen sanfter machen. Man kann es mit Einläufen machen. Man kann es auch kombinieren. Einmal Glaubersalz nehmen und einen Einlauf. Den sollte man dann auch ruhig öfter machen. Also jeden Tag einmal, so 3 Tage hintereinander. Man wundert sich nämlich, was da alles noch schlummert. Der Darm ist sehr lang und je nachdem, wie träge er ist, also durch unsere Zivilisationskost leiden ja viele unter Verstopfung, unter Darmträgheit und da braucht das einfach, bis das ausgeschieden wird. Aber das sollte man wirklich auch beherzigen. Ich würde auch vorschlagen, wenn jemand wirklich richtig fasten will, dass der sich jemandem anvertraut, entweder einem Arzt oder einem Fastenbegleiter, dass man jemanden hat, der sich damit auskennt, der einen beraten kann, der auch bei Schwierigkeiten immer zu erreichen ist. Da kann man dann schon ganz viele Unsicherheiten umgehen.
Gerade für Anfänger sei das Fasten in einer Gruppe vorteilhaft, weil man sich untereinander austauschen kann. Die Dauer sollte auf jeden Fall individuell gestaltet werden, sagt Alsdorf. Berücksichtigen müsse man aber, dass der Körper sich erst einmal umstellen muss.
Der Organismus, der braucht einfach auch eine ganze Weile, bis er sich auf den sogenannten Fastenstoffwechsel umstellt. Da finden im Stoffwechsel ganz entscheidende Prozesse statt, weil wir ja normalerweise auf die Zufuhr zum Beispiel von Glucose angewiesen sind, von Traubenzucker. Der ist ganz wichtig eben auch für unsere Organfunktionen, für unsere Muskeltätigkeit. Und im Fasten stellt sich der Stoffwechsel um, sodass der Körper in dieser Zeit in der Lage ist, selber Glucose herzustellen. Das braucht aber eben, das ist nicht so ein Schalter umgelegt und dann klappt das, sondern da muss der Körper erstmal merken, oh, da kommt ja jetzt nichts mehr. Und dann setzt diese sogenannte Gluconeogenese ein. Das heißt, im Organismus werden Zellen aktiviert, die selbst Glucose herstellen können und diesen Mangel eben ausgleichen. Und bei längerem Fasten passiert das Gleiche auch mit, ganz wichtig, mit Proteinen. Also wir denken ja immer, wir müssen ganz viel tierisches Eiweiß zu uns nehmen, sonst bauen wir Muskeln ab. Und das ist während des Fastens eben auch nicht. Da bauen sich auch bestimmte Stoffwechselvorgänge um, dass Ketonkörper dann dazu genutzt werden können, diesen Muskelabbau zu verhindern.
Auch während des Fastens gibt es einiges zu beachten.
Ausreichend Schlaf ist wichtig, wirklich auch Ruhepausen, sich einfach auch mal ein Buch nehmen, ins Sofa setzen oder in die Sonne legen und einfach mal nichts tun. Da auf seinen Körper hören, das ist ganz wichtig. Aber auch für ausreichende Bewegung sorgen. Sanfte Spaziergänge, je nach Körperbeschaffenheit. Der eine, der sagt, boah, ich kann Fahrrad fahren bis zum Abwinken, wenn ich faste. Und der nächste sagt, oh Gott, ich komme überhaupt nicht aufs Fahrrad. Dazu bin ich dann viel zu schlapp. Der geht vielleicht einfach nur spazieren oder macht zu Hause ein paar gymnastische Übungen. Aber wichtig ist eben da auch in Bewegung kommen, weil dies in Bewegung kommen bringt eben viele Stoffwechselprodukte in Bewegung und bringt uns auch oft geistig in Bewegung. Und das ist auch etwas, was das Fasten so mit sich bringt. Es vereinigt eigentlich den Körper, die Seele und den Geist. Es erfasst uns ganzheitlich. Und es entwickeln sich dann auch oft ganz neue gedankliche Ansätze. Und das kann ja manchmal auch nicht schaden.
Der menschliche Organismus ist in der Lage, 60 bis 80 Tage ohne feste Nahrung auszukommen. Wenn ausreichend Flüssigkeit zur Verfügung steht, schafft er das, ohne Schaden zu nehmen. Wer nicht gänzlich auf Nahrung verzichten möchte, der kann auch eine andere Form des Fastens wählen, zum Beispiel die nach Dr. Buchinger.
Dr. Buchinger, den haben wir ja in Bad Pyrmont, die Buchinger Klinik, der propagiert das sogenannte Saftfasten. Da werden eben am Tag bestimmte Gemüsesäfte dem Patienten gereicht, sodass er nicht so in dieses absolute Hungern kommt. Das ist für viele ein bisschen angenehmer oder es wird zum Beispiel auch eine ganz leichte Gemüsebrühe dann gegeben. Da muss man einfach gucken, wenn einer sagt, ohne das geht's bei mir gar nicht, dann ist das eine Alternative. Es ist natürlich immer so, dass dann der Organismus wesentlich weniger in diesen Fastenstoffwechsel reinkommt, weil er ja immer wieder irgendwas bekommt, was er umbauen muss. Das ist dann aber immer noch besser als einfach weitermachen mit der Ernährung, die wir so jeden Tag uns zuführen. Und da hat der Buchinger ja auch mal einen Spruch gelassen, wo ich denke, ja, das bringt es so ein bisschen auf den Punkt. Der hat nämlich mal gesagt, wir schaufeln uns unser Grab mit den Zähnen. Dadurch, dass wir wirklich so viel essen, was uns nicht gut tut, bekommen wir so viele Erkrankungen durch unsere Ernährung. Und damit kann man mit Fasten natürlich so ein bisschen auch wieder gut machen. Aber ich sage immer, besser 52 Wochen im Jahr eine relativ gesunde Ernährung als 51 Wochen schlecht und eine Woche Fasten. Also damit kann ich natürlich nicht das Ruder rumreißen.
Aufs Rauchen sollte man während des Fastens verzichten. Aber man sollte auch nicht zu verbissen vorgehen, rät Alsdorf. Denn Fasten kann und soll auch Spaß machen. Am Ende des Fastens steht das sogenannte Fastenbrechen. Und oft kann man dann feststellen, wie sehr sich die Geschmacksnerven wieder verfeinert haben.
Wenn man das Fasten bricht, fängt man ja mit einem halben Apfel an und darf den wirklich nur ganz klein in Mini-Stücken so lange kauen, bis der quasi im Mund kaum noch spürbar ist. Und man glaubt gar nicht, was man da für ein Geschmacksempfinden hat auf einmal. Dieser eine Apfel, das ist so eine Geschmacksexplosion im Mund. Da denkt man, boah, ich bin hier gerade mindestens beim Sternekoch gelandet. Also wir sind wirklich da in der Lage, plötzlich wieder zu schmecken. Das, was wir vorher so zugeschüttet haben durch unsere vielen Geschmacksverstärker und was uns so alles triggert.
Die westliche Kirche kennt zwei Fastenzeiten. Das sind einmal die Wochen zwischen Aschermittwoch und Ostern und am Ende des Jahres die Adventszeit. Wer seiner Gesundheit zuliebe fastet, kann das aber jederzeit tun. Information zum Fasten lieferte uns heute die Erzner Ernährungs- und Gesundheitsberaterin Cordula Alsdorf.
Das wäre geschafft seit dem Jahr 2007. Haben wir die Raucher aus den Kneipen vertrieben. Und allen, die gern was trinken, drehen wir bald im Nu. Ohne große Diskussion den Bierhahn zu. Denn wer jetzt noch raucht, der ist ja eh nicht mehr zu retten. Also legen wir jetzt halt die Trinker in Ketten. Aber dummerweise gibt's ja auch noch die Idioten, die gern was Süßes essen, das ist ab sofort verboten. Quäl dich fit, alle machen mit, falter dich gesund, wir werden bald 150 Jahre alt. Halt Schritt, sieh es als Investition, als Ersatz für Religion, krampfhaft jung, wenn es sein muss mit Gewalt. Jetzt deinen Hintern schnell ins Fitnessstudio. Täglich gut 2 Stunden, denn das machen alle so. Schwitzende Gesichter, alle voll im Körperwahn. Und dann kriegst du deinen Multifit-Ernährungsplan. Du solltest akzeptieren, dass ab jetzt endgültig Schluss ist. Mit allem, was du magst, was dir gefällt, was ein Genuss ist. Kerngesund und fit, du willst doch auch dazugehören. Alles, was dir Spaß macht, würde dich dabei nur stören. Quäl dich fit, alle machen mit, folter dich gesund, wir werden. Muss man eben zum gesunden Leben zwingen. Solange das so ist, werden wir nicht ruhen. Wer nicht gesund sein will, der kriegt's mit uns zu tun. Quäl dich fit, alle machen mit.
Über eine besondere Art des Fischens sinniert heute unser Ostpreuße vom Dienst, Manfred Arendt. Vom Fischen und von Fischern heißt seine aktuelle Randbemerkung.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, wenn man in diesem unserem Lande das Wörtchen Fischer in den Raum stellt, dann denken diejenigen, die sich mit Unterhaltungsmusik auskennen, sofort an Helene Fischer. Diejenigen, deren Gedankenwelt eher politisch ausgerichtet ist, denken an Joschka Fischer von den Grünen. In meinem Dasel erscheint, wahrscheinlich weil ich als Englischlehrer oft sofort in die Fremdsprache wechsle, die mir ja nicht so fremd ist, sofort das Wörtchen Fishing. Allerdings geht es dann nicht weiter darum, wie Fischer mit Ruten und Reusen und Netzen die armen Viecher aus ihrem Element herausreißen, um unsere Esskultur zu bereichern. Bei mir erscheint der Ausdruck Fishing for Compliments. Vorwiegend Mariellen klimpern mit den Wimpern und werfen sich in Pose. Nebenbei festgestellt, spielt der Po in Pose eine gewichtigere Rolle als früher. Das Posieren wird eingesetzt, um dem Gegenüber ein Komplimentieren zu entlocken, so dass sie sich im Lichte dieser süßen Ergüsse sonnen können. Unter den Mannsleuten dieser Welt hat einer das Fishing zu einer höchsten Kunstform entwickelt. Er versammelt die wichtigsten seiner Vasallen und Staatenlenker aus aller Welt um sich. Natürlich vor laufenden Kameras. Sie ahnen sich ja schon, um wen es sich hier handelt. Natürlich um den Trump-Donald. Zuerst, da belobhudelt er sich selbst. Er stellt heraus, was er da gerade angestellt hat, ist größer als alles bisher Geschehene. Wie ein Fischer, der seine Rute kunstvoll auswirft, hiebt er dann das Wort mit einer huldvollen Geste an einen der Beisitzer weiter. Dieser oder diese leiten sofort einem Vorgang ein, den wir Ostpreußen, da wir gerne Klartext reden, als Arschkriecherei bezeichnen. Der fließende Komplimentenschleim dient als Schmiermittel. Eines, das wundert mich. Eigentlich müssten vor Beginn der Veranstaltung Nasenklemmen verteilt werden. Denn wenn die Komplimentierer wieder ans Tageslicht kommen, stinkt das mindestens so schlimm, wie man es vom Eigenlob her kennt. Trump, unser Fischer vor Kompliments, sammelt diese Seelenwärmer übrigens nicht einfach so. Mit der Menge der Kleinkomplimente fischt er fleißig nach dem größten Kompliment, das in der Welt vergeben wird, nach dem Friedensnobelpreis. Na, verehrte Hörerinnen und Hörer, warten wir es ab, ob die Vergeber dieses Kompliments den Braten oder was da sonst noch in der Luft liegt, riechen werden.
Fischerin vom Bodensee ist eine schöne Maid, juch, he, ist eine schöne Maid, juch, he. Die Fischerin vom Bodensee fährt sie auf den See hinaus, dann legt sie ihre Netze aus, schon ist ein junges Fischlein drin
im Netz der schönen Fischerin.
Und wenn im Schiff die Nebel steigen, die Nixen tanzen, nur Reigen.
Die Frösche machen Musik dazu,
die Wellen flüstern sich ganz heimlich zu.
weißer Schwan zieht den Kahn mit der schönen Fischerin auf dem blauen See dahin. Im Abendrot schlingert das Boot. Lieder klingen von der Höhe am schönen Bodensee.
Die Fischerin vom Bodensee ist eine schöne Maid, jo he, ist eine schöne Maid, jo he. Die Fischerin vom Bodensee fährt sie auf den See hinaus, dann legt sie ihre Netze aus. Schon ist ein junges Fischlein drin im Netz der schönen Fischerin.
Und wenn im Schilf die Nebel steigen,
die Nixen tanzen nur Reigen,
die Frösche machen Musik dazu, die Wellen flüstern sich ganz heimlich zu. Die Fischerin vom Bodensee ist eine schöne Maid, jo he.
Vorgelesen wird alle Nase lang, vorerzählt wird nur noch selten. Eine professionelle Erzählkünstlerin ist die gebürtige Nürnbergerin Jana Reile. An die 200 Geschichten hat sie im Kopf, die sie jederzeit abrufen kann.
Meine Kunst ist tatsächlich frei zu erzählen, ohne Buch. Es ist allein die inneren Bilder, die ich sozusagen lebendig mache, durch Mimik, durch Gestik, durch Ausdruck, auch durch Bewegung eben. Ich selbst bezeichne mich als klassische Erzählerin, romantische Erzählerin. Und damit meine ich, natürlich bin ich auch romantisch veranlagt, aber ich meine auch die Zeit der Romantik. Also da, wo eben die Brüder Grimm ihre Märchen gesammelt und aufgeschrieben haben. Und auch die Zeit, wo eben Charles Dickens gelebt hat, Hans Christian Andersen. Das sind also alles Programme, die ich in meinem Repertoire habe. Manchmal erzähle ich auch moderne Stoffe, aber meine Leidenschaft liegt doch in dieser Zeit der Romantik, wo alles noch ein bisschen verträumter war und gleichzeitig die Menschen immer auf der Suche waren, ja, nach der blauen Blume.
Jana Reile, die Erzählkunst weitestgehend autodidaktisch erlernt hat, ist erst sehr spät mit dem Märchen in Berührung gekommen.
Mir wurden gar keine Märchen erzählt. Ich bin nämlich 69 geboren und damals hieß es, Märchen sind grausam und brutal. Und so habe ich erst mit 17 Jahren meinen allerersten Märchenerzähler gehört und war gleich so begeistert, dass ich mit 18 meinen ersten öffentlichen Auftritt hatte und mit 23 mich selbstständig gemacht habe.
Vortragen ist nicht auswendig lernen, sagt Jana Reile und legt beim Märchenerzählen auf eines besonderen Wert.
Es ist mir sehr, sehr wichtig, auch den Ton des Dichters selbst zu treffen. Aber es ist eben nicht, ich sage jetzt mal, auswendig gelernt. Ich sage immer, es ist inwendig. Und es sind dann teilweise eben so wunderschöne Formulierungen, die mir eben besonders am Herzen liegen, die dann natürlich auch ein bisschen gelernt werden, dass wir auch wieder an der alten Sprache teilhaben können und wer weiß, vielleicht sogar in unseren eigenen Wortschatz wieder einfließen lassen.
Seit 1994 gibt Jana Reile die Erzählkunst auch weiter. In Nürnberg lehrte sie an der Schule für Märchen, aktuell bildet sie in Hannover aus. 2014 erschien ihr Buch Trauerbegleitung mit Märchen.
Bevor ich mich selbstständig gemacht habe als Erzählerin, habe ich Krankenschwester gelernt. Nach 2,5 Jahren habe ich sehr viel erlebt und vor allen Dingen, wie eine junge Frau, ungefähr so alt wie ich, eben sterben musste aufgrund einer Krankheit, die eben nicht behandelbar war. Und das war der Moment, wo ich glaube, wo für mich die Trauerbegleitung mit Märchen anfing. Ich habe dieser sterbenden Frau jeden Tag das Märchen Die Sterntaler erzählt. Heute glaube ich ja, ich habe es mir mehr erzählt als ihr. Vielleicht habe ich es uns beiden erzählt. Auf alle Fälle ist es eine wunderbare Geschichte, die vom Loslassen erzählt. Und das ist mir eben auch ein großes Anliegen, Lebensbegleitung zu geben, den Menschen einen Weg zu weisen in die andere Welt. Die Märchen lehren uns, es ist nur eine unsichtbare Wand, die uns vom Diesseits zum Jenseits trennt. Und du kannst hin und her laufen. Und ich finde, das ist auch ein schönes Bild, um überhaupt auch Trauer vielleicht ein bisschen bewältigen zu können. Denn oft ist es ja so, dass wir auch spüren, die Verstorbene ist in uns und wird später vielleicht ein Teil von uns.
Ihr Buch Märchen vom kleinen und großen Tod ist 2021 im Hospiz Verlag erschienen. Das Buch richtet sich an Menschen, die Sterbende begleiten, die trauern oder über die eigene Endlichkeit nachdenken.
Ich hätte so gern noch Tschüss gesagt, noch einen letzten Song mit dir gemacht, eine Handvoll Jazz am Piano. Ich hätt dich gern in Arm genommen, nen letzten Ratschlag von dir angenommen, ein letztes mach's gut, mein Sohn. An deinen goldenen Händen lernte ich laufen, schwimmen und Fahrrad fahren. Ich habe ihn oft kopiert, deinen Verführerscham. Natürlich war's nicht immer einfach, wir haben oft und manchmal laut diskutiert. Du hast halt auch im Leben gerne viel improvisiert. Ich hätte so gern noch Tschüss gesagt, noch einen letzten Song mit dir. Vier Hände voll Jazz am Klavier. Ich hätte dich gern in den Arm genommen, einen letzten gut gemeinten Ratschlag von deinen Lippen angenommen, ein letztes Mal mach's gut, mein Sohn, von dir gehört. Ich hätte noch so gesagt.
Und nun haben wir noch zwei Veranstaltungshinweise für Sie.
Zum Lauf- und Schmaus-Stadtteilsspaziergang wird wieder am Montag, dem 16. Februar, eingeladen. Um 15 Uhr geht's los am Heinrich-Heine-Treff in der Heinestraße 29 in Hameln. Der Lauf- und Schmaus-Stadtteilspaziergang findet jeden dritten Montag im Monat statt.
Am 21. Februar wird im Stadthaus in Hessisch-Ollendorf die Fotoausstellung Moving Moments von Bettina Stöß eröffnet. Die Ausstellung ist eine fotografische Hommage an zwei Meister des Tanzes. Die einzigartige Ausdruckskraft von Pina Bauschs Tanztheater und die fesselnde Intensität der Bewegungssprache von Marco Göcke. Seit 1993 arbeitet Stöß als freiberufliche Fotografin mit dem Schwerpunkt Tanz- und Theaterfotografie und war unter anderem als freie Assistentin für Lois Greenfield in New York tätig. Die in Hessisch-Ollendorf lebende Tanzchronistin widmet sich neben ihrer dokumentarischen Arbeit der Porträt- und inszenierten Tanzfotografie. Ihr ästhetischer Ansatz fokussiert sich dabei auf das Festhalten der Dynamik des Augenblicks. Die Vernissage beginnt um 18 Uhr. Die Ausstellung ist noch bis zum 10. April zu den allgemeinen Öffnungszeiten des Stadthauses in der Weserstraße 6 in Hessisch-Ollendorf zu sehen.
Wir verabschieden uns von Ihnen diesmal mit einer Weisheit aus China. Besser auf neuen Wegen etwas stolpern, als in alten Pfaden auf der Stelle treten. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Das wünschen Ihnen
Angela Kugel
und Jens-Peter Groth, wo immer Sie uns zuhören.
Sweet Maria and the guy who's come.